Herzlich willkommen zu Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten, um den gerade jetzt zu Corona-Zeiten notwendigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Es geht um Erfahrungsaustausch, Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es zum Thema Agilität. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter jungen Bürgermeistern verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Seit über 20 Jahren arbeite ich für und mit Kommunalen und bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist die Andreas-Hermes-Akademie. Die Andreas-Hermes-Akademie unterstützt mit ihrem Programm Bürgermeister Plus Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dabei, ihre tägliche Arbeit noch wirkungsvoller zu gestalten. Für sich und für ihre Kommune. Denn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen den Erwartungen von vielen Seiten gerecht werden. Sie sind Manager, Kommunikator, Stratege, Kooperationspartner, Moderator und Führungskraft in einem. Die Andreas-Hermes-Akademie unterstützt sie mit Seminaren rund um das Thema New Work und digitaler Wandel. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Homepage www.andreas-hermes-akademie.de. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, Christine Gebler von der Stadt Heidelberg. Dort leitet sie die Abteilung Strategische Personalentwicklung und Change Management. Ihr Thema ist die Einführung von Agilität in die Stadtverwaltung. Willkommen, Frau Gebler.
Guten Tag, Herr Witzel. Vielen Dank für Ihre Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich sehr.
Ja, ich bin auch gespannt. Der Begriff agil erobert ja nun seit einigen Jahren ganz unterschiedliche Bereiche, hat ausgehend von der Softwareentwicklung inzwischen auch die öffentliche Verwaltung erreicht. Jetzt ist ja das Verständnis so Zuständigkeit, Dienstweg, was in der öffentlichen Hand doch sehr prominent ja noch ist, der agilen Kultur eigentlich fremd. Was bedeutet das für eine agile Verwaltung und wie passt das denn trotzdem zu einer Behörde?
Sie sagen trotzdem, wie passt es denn trotzdem zu einer Behörde in diesen Zeiten des Coronaviruses und ich sag mal extremer Agilität in Verwaltungen? Das gibt wahrscheinlich schon die Antwort auf die Frage. Ich würde aber gerne eine Frage vorausschicken und zwar, was versteht man eigentlich unter Agilität? Ich glaube, es ist ein Begriff, zu dem es auch viele Missverständnisse gibt. Und würde insofern einfach mal einsteigen, vielleicht so 2, 3 Blitzlichter drauf zu werfen, was es eigentlich ist. Und dann können wir uns vielleicht nochmal der Frage nähern, was heißt das für eine Verwaltung oder für eine Behörde? Mhm. Also grundsätzlich geht es eigentlich um eine Haltung, ich verwende jetzt mal das Buzzword Mindset, das ja auch viel gebraucht wird in dem Kontext. Eigentlich geht es darum, bestimmte Werte und Prinzipien zu leben. Also das heißt im Handeln, im täglichen Handeln oder vielleicht auch in Projekten oder so anzuwenden. Und diese Werte und Prinzipien, die legen den Fokus darauf, einfach bessere Ergebnisse zu erreichen unter Einbeziehung von Nutzern. Besser oder anders zu kommunizieren, als man das vielleicht üblicherweise in einer klassischen Struktur macht und vor allem auch stärker über Bereiche hinweg zu kooperieren. Also die Interaktionen, die man gemeinsam vorhat, anders zu gestalten, als man das vielleicht bisher getan hat. Und letztlich geht es eigentlich darum, ein Ergebnis auf die Straße zu bringen, das stark sich am Bürger, an den Bürgerinnen, an Nutzern ausrichtet. Also das ist mal so die Grundidee dahinter, hinter Agilität. Und die Möglichkeit ist eben, das mit bestimmten Methoden sehr, sehr operativ auch umsetzen zu können, indem man die Methoden anwendet. Aber es geht schon eigentlich darum, das in der Haltung und in der Kultur auch zu verankern. Also das vielleicht mal so vorneweg als Klärung zu dem
Begriff. Okay. Und wie passt das jetzt in den Dienstweg?
Genau, das ist die Anschlussfrage, wenn man sich mit Agilität in Verwaltung beschäftigt. Viele sagen ja, oder wenn ich irgendwie in Bereichen oder Verwaltungen unterwegs bin, dann kommt ja so das Argument, wir haben Gleitzeit, ich richte mich nach den Kollegen oder ich richte mich nach den Öffnungszeiten und reagiere da flexibel, dann sind wir schon agil unterwegs. Und ich glaube, das genau ist es vielleicht auch, aber nur zu einem kleinen Teil. Also es geht eigentlich darum, in Verwaltungen vielleicht auch abseits oder zusätzlich zu den vorhandenen Dienstwegen, die ja nicht nur schlecht sind oder die Strukturen, die es in Verwaltungen gibt, womit wir einfach unsere Prozesse gut bedienen können, unsere Standardprozesse, also abseits von diesen Strukturen und Prozessen nochmal alternative Wege einzurichten, wie wir neue Ergebnisse erreichen. Mhm. Und das findet eben statt, zum Beispiel in Projekten, die sich natürlich besonders dann eignen, wenn wir neue innovative Ergebnisse entwickeln sollen, also wie zum Beispiel ein Online-Portal, von dem niemand vorhersagen kann, wie das aussieht. Oder eben vielleicht auch zum Beispiel einen Bürgerbeteiligungsprozess aufsetzen, wo es darum geht, die Nutzer schon in den Prozess der Entwicklung mit einzubeziehen. Mhm. Und ich würde auch sagen, wir haben das bisher auch schon gemacht. Also es ist jetzt nichts, was Verwaltungen völlig neu machen, sondern was eigentlich auch zur Kultur schon gehört, schon seit einigen Jahrzehnten. Ich würde mal sagen, so in den 70ern, 80ern hat der Bürgerbeteiligung auch in Kommunen, in Verwaltungen einen fruchtbaren Boden gefunden. Und vielleicht kriegt das Thema jetzt einfach nochmal einen neuen Impuls dadurch, dass die sogenannte VUCA-Welt in Unternehmen immer stärker zuschlägt, weil Globalisierung und Digitalisierung große Themen sind, die natürlich in der Verwaltung rüberschwappen.
Gut, die natürlich auch neue Möglichkeiten sozusagen dann auch anbieten. Genau. Das Homeoffice, wenn ich das irgendwie mit einem Faxgerät oder sowas machen soll, dann wird es natürlich schwieriger, als wenn ich das mit Videokonferenzen und ähnlichen Sachen dann garnieren kann. Digitalisierung ist ja dann aber auch so ein Punkt, wo die öffentliche Verwaltung tendenziell mal mehr, mal weniger nicht ganz vorne spielt. Also ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Bürgermeister, der dann sagte, ja, wenn er dann zur Bank gegenüber geht, da kann man alles Mögliche digital machen. Und er ist dann froh, wenn sie es irgendwie hingekriegt haben, eine PDF zum Download irgendwie auf die Webseite zu stellen. Und das ist dann schon die große Digitalisierung. Ist das denn dann auch ein, also oder wie hinderlich ist denn diese geringe Digitalisierungsgrad in Kommunen noch? Oder ist das einfach zu unterschiedlich von allen Städten?
Ich bin der Meinung, dass Kommunen auch stark davon abhängig sind, was die Länderebene oder die Bundesebene an Regelungen, an Möglichkeiten und an Standardprozessen vorgibt. Und wir können das ja nicht unabhängig von gesetzlichen Regelungen oder auch von zum Beispiel der Plattform eines Landes aufsetzen. Und insofern gibt es da große Abhängigkeiten und auch von Fachverfahren, von Datenzentralen und so weiter. Und deswegen dadurch wird das Thema extrem komplex und ich glaube, deswegen lässt sich es auch nicht schneller umsetzen oder so schnell umsetzen, wie man das ursprünglich gedacht hat, geplant hat.
Mhm. Und da gibt es jetzt durch Corona, sagen ja ganz viele, wird die Digitalisierung einen enormen Schub erfahren. Sehen Sie da Möglichkeiten, dass es dadurch dann schneller geht oder auch, dass dann halt Dinge schneller geändert werden? In Baden-Württemberg hat er jetzt irgendwie zum Beispiel mal ganz kurz entschlossen festgelegt, dass man jetzt auch eine Gemeinderatssitzung per Videokonferenz machen kann. Da tun sich andere Länder wiederum noch schwer. Das ist mit der Gemeindeordnung auch immer ein bisschen kompliziert, aber dass man Dinge halt einfach umsetzt, weil sie jetzt nötig sind und nicht, weil irgendwo ein Gesetz oder eine Verordnung irgendwie dagegen steht. Die wird dann mal eben auch mal nicht beachtet im Moment. Das macht ja manchmal Sinn sogar, um Dinge zu beschleunigen. Denken Sie, dass das sozusagen über die akute Krise sich in manchen Punkten rüberrettet oder?
Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen der Art und Weise zu kommunizieren. Ich glaube, da hat durch die Corona-Krise das ganze Thema einen extremen Schub gekriegt. Das heißt, das, was wir jetzt tun, also auch eine Gemeinderatssitzung virtuell abzuwickeln, ist ja eigentlich eine andere Form der Kommunikation oder des Entscheidungsprozesses zu einem bestimmten Thema. Oder auch eben Arbeit im Homeoffice oder dass wir jetzt zum Beispiel eine Videokonferenz machen, das ist ja eigentlich ein Kommunikationsmittel. Ich verstehe unter Digitalisierung eigentlich eher das Thema, dass Bürger tatsächlich zum einen online im Portal Leistungen beantragen oder eben mit ihren Daten auch füttern können und dann vor allem, und ich glaube, das ist die größte Krux dabei, dass der Prozess, wie diese Leistung erbracht wird von uns als Behörde im Hintergrund als Workflow läuft. Und da sind wir abhängig von den Fachverfahren. Also das heißt, auch selbst wenn wir jetzt online in einem Portal die Beantragung zur Verfügung stellen, dann heißt es ja noch lange nicht, dass der Erstellungsprozess digital oder vollautomatisch abläuft. Und ich glaube, das ist das eigentliche Potenzial, das wir beim Thema oder auch Thema, was man neu regeln muss, was man beim Thema Digitalisierung entwickeln, einführen muss. So. Und ja, ich glaube, das muss man trennen an der Stelle. Also insofern glaube ich, die Art und Weise zu arbeiten, die verändert sich jetzt gerade sehr extrem. Also Stichworte Homeoffice oder eben Kommunikation digital heißt aber noch nicht, dass die Verfahren an sich digitalisiert sind, wenn wir jetzt aus der Krise rauskommen.
Gut, dann gibt es ja dann immer noch den schönen Satz, dass wenn man schlechte analoge Verfahren dann digitalisiert, sind es dann halt schlechte digitale Prozesse. Und das da ist ja dann auch noch nicht immer alles gewonnen. Und manche Sachen muss man ja eben nicht einfach nur digitalisieren, sondern vielleicht auch mal neu denken, damit sie auch digital ihren Mehrwert überhaupt entfalten können. Eine Sache, ich habe das bei der Vorbereitung gefunden, ein agiles Projekt, was Sie in der Stadt bei sich gemacht haben, fand ich ganz spannend. Abschleppmaßnahmen verkehrswidrig geparkter Fahrzeuge. Mhm. Da würde ich jetzt einfach mal so jenseits von Corona und allem, weil das hatte damit ja gar nichts zu tun. Ja. Wie kriegt man das denn mit agiler Problemlösung hin?
Eigentlich ganz einfach. Es braucht ein interdisziplinäres Team. Das ist relativ einfach zusammenzustellen, indem man die Prozessbeteiligten fragt, einlädt, ob sie bereit sind, zu einem Workshop zusammenzukommen. Das zweite oder die zweite Rezeptzutat ist ein Konzept, wie man methodisch den alten und den neuen Prozess sich anguckt, analysiert, Lösungen entwickelt und dann eben die Maßnahmen auch auf die Straße bringt. Und die dritte Rezeptzutat ist, glaube ich, das Thema, wie wird dann die Entscheidung getroffen oder welche Kompetenz bekommt das Team, tatsächlich den Prozess dann auch umzusetzen, also in Kooperation, in Kommunikation mit der Führung, mit der Führungsebene, die normalerweise die Entscheidung für einzelne Punkte in diesem Prozess entscheiden würde. Und wir haben dieses Projekt so aufgezogen. Es war ein Workshop, in dem die wesentlichen Ämter beteiligt waren. Führung ist in eine Auftragsrolle gegangen. Die Führungsebene, die Amtsleitung haben praktisch dem Team den Auftrag gegeben, diesen Prozess zu analysieren, neu aufzusetzen. Das hat das Team gemacht in einem kompakten, begrenzten Zeitraum. Hat dann ein Modell vorgestellt, wie man den kompletten Prozess also völlig neu aufsetzen könnte, mit welchen Ideen und Lösungsvorschlägen. Und Führung hat quasi als Auftraggeber das Ergebnis abgenommen und dann auch das Go für die Lösungen gegeben. Und das ist für in Heidelberg unser Format für einen Workshop, für ein Projekt, wie man kleinere Probleme, die jetzt nicht so komplex sind, wie zum Beispiel der Bau eines neuen Stadtteils oder vielleicht auch die Abwicklung der Corona-Krise, wie man solche Themen, die auch aus dem Alltag stammen, auf die Straße bekommt.
Okay. Haben Sie da nochmal gesagt, also die komplexeren Geschichten, wo... Also ich habe jetzt einen Klappentext eines Buches zum Thema agile Verwaltung versprach als das gerade für neue Anforderungen, ungewöhnliche Problemstellungen, also ganz besonders geeignet ist. Also Corona ist ja nun wirklich eine sehr ungewöhnliche Problemstellung und hat jetzt eine agile Verwaltung, wie Sie dann in Heidelberg da auch schon sehr viel gemacht haben, da Vorteile gegenüber anderen Verwaltungen?
Vielleicht, ja. Ich würde Heidelberg gerne ein bisschen relativieren. Wir haben angefangen, Dinge zu tun, machen da auch einiges. Ich weiß nicht, ob es viel ist. Die Frage ist auch, wie lässt sich sowas messen? Also einfach, um so ein bisschen ins Verhältnis zu stellen. Ich glaube, dass es letztlich darauf ankommt, was für eine Kultur eine Organisation hat und wie der Zusammenhalt. Also in so einer Krise beweist sich ja auch, wie ist der Zusammenhalt, wie meistert man das Ganze gemeinsam. Und das wiederum, glaube ich, hilft, gerade über solche Dinge, die normalerweise im Alltag eine Rolle spielen, also zum Beispiel Zuständigkeiten oder eben Dienstwege, also fernab von diesen normalen Regelungen, so eine Situation zu bewältigen. Wenn natürlich eine Verwaltung mit agilen Methoden Erfahrung hat, also wie zum Beispiel wir machen oder visualisieren unsere Aktivitäten, die wir jetzt auch gerade in der Corona-Krise haben, beispielsweise auf dem Kanban-Board, dann ist es eine andere Art und Weise, die Dinge zu tun, die wahrscheinlich jede Verwaltung in der Situation tut. Aber man kann sich ein bisschen anders organisieren, man kann sich ein bisschen besser organisieren. Die Kommunikation untereinander ist vielleicht ein bisschen stringenter. Und vielleicht steckt auch noch so ein bisschen mehr Wissensmanagement, also strukturierte Informationsweitergabe dahinter. Also es könnte sein, dass agile Verwaltungen an der Stelle vielleicht ein bisschen besser gerüstet sind. Aber ich glaube, dass auch alle anderen Verwaltungen, dass, wenn sie eine gute Kultur haben, wo sie gut zusammenarbeiten, das gut bewältigen können. Also es gibt auch viele Beispiele in der Presse, in den Medien dafür, auch was für kreative Ideen da zustande gekommen sind, wie man jetzt die Situation bewältigt.
Okay, also dann ist Agilität natürlich halt, so habe ich es jetzt gerade verstanden, ja dann auch eine Führungsaufgabe, jetzt mal, weil man halt auch loslassen muss, weil man Dinge, vorbereitete Dinge, die man eben vielleicht nicht selber entschieden hat, dann einfach nur noch umsetzen muss. Was müssen Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen denn da beachten? Also was müssen sie machen, was müssen sie zulassen, was dürfen sie gar nicht erwarten, wenn sie sich selber überlegen, agil, also ihre Verwaltung agil umzubauen oder agile Elemente mit einzubauen?
Ich glaube, wichtig als erster Schritt ist, was ist die Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Also es war auch ein Faktor, über den wir sehr viel nachgedacht haben. Also kommt dieser Impuls, sich mit dem Thema Agilität zu beschäftigen, eher aus dem äußeren Druck. Das kann ein guter Impuls sein, aber der Impuls könnte genauso gut aus einer Vision, wir wollen eine moderne, eine bewegliche, flexible, bürgerorientierte Verwaltung werden. Und genau das können Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gut nutzen, um zu sagen, wo wollen wir vielleicht in 10 oder 15 Jahren stehen? Was wollen wir dazu tun? Könnte Agilität oder die Konzepte und Methoden von Agilität, könnten die uns da auch Rezepte liefern, mit denen wir das gut bewältigen können und demzufolge einen verwaltungsweiten Prozess zu initiieren, in dem also Führung eine bestimmte Rolle spielt, in dem aber Mitarbeiter auch einbezogen sind und in dem man sich gemeinsam auf den Weg macht. Ich glaube, an der Stelle wird auch deutlich, Agilität einführen beispielsweise ist ein klassischer Veränderungsprozess, klassischer Organisationsentwicklungsprozess, der sich natürlich nochmal auf bestimmte Methoden jetzt im Rahmen Agilität fokussiert. Aber im Prinzip ist es ein ganz normaler Veränderungsprozess. Und wenn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich da auf den Weg machen, dann ist sehr, sehr wichtig, dass sie da einfach an der Spitze stehen, die Verantwortung auf diesen Prozess übernehmen und auch klar Flagge zeigen, wenn es darum geht, dazu zu starten und auch als Vorbild vorne dran zu stehen.
Und jetzt so die klassischen Laufbahnmodelle in der öffentlichen Hand oder das Ganze die Dienststrukturen und so weiter, die passen da ja nicht wirklich rein. Die sind aber jetzt erstmal gegeben mit TVÖD und so weiter, mit Erfahrungszeiten, die man da mitbringen muss. Was muss man da machen, damit das wird man ja nicht jetzt von heute auf morgen ändern können, sondern man muss es ja sozusagen mit diesen starren Strukturen, die zum Beispiel das TVÖD halt in vielen Bereichen bietet, muss man ja trotzdem umgehen. Gibt es da Tricks?
Auch da, glaube ich, ist nochmal die Frage, was ist die Zielsetzung, wenn sich eine Verwaltung auf den Weg macht? Das Ziel auch bei uns in Heidelberg ist ja nicht, jetzt die komplette Verwaltung auf den Kopf zu stellen, beziehungsweise alle Strukturen rauszunehmen, die Dienstwege komplett zu verändern, beziehungsweise die auch zu nivellieren, sondern es geht ja eher darum, im Moment auch das ist eine schwere Frage, wie viel Prozent tatsächlich sind, 80-90% der Standardprozesse, die bewährt sind, auch weiterlaufen zu lassen und sich vielleicht eher an die Themen zu machen, die neu sind, die innovativ sind oder wo es Probleme gibt. Das bedeutet, dass man auch das Tarifgefüge, also die Tarifstruktur und auch die Eingruppierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Moment überhaupt nicht in Frage stellen muss. Also man kann nicht aus Agilität oder der Beschäftigung mit agilen Methoden ableiten, dass jetzt ein Anspruch besteht, dass jemand höher gruppiert wird oder eine andere Gehaltsgruppe bekommt. Sondern wenn, dann agile Methoden kommen ja auch nicht on top, sondern wenn, dann tut man Dinge anders, als man sie bisher getan hat. Aber der Inhalt oder die grundsätzliche Verantwortung von Führungsebene ist nach wie vor die gleiche. Mhm. Das heißt, ich denke, es ist eher nochmal ein Weg oder es würde dann relevant werden, wenn die Mehrzahl oder die größte Zeit in Projekten oder in interdisziplinären Teams verbracht werden würde. Die Problematik, die haben wir aktuell schon, dass wir im Prinzip nur die Karrieremöglichkeiten über die Linie haben und nicht über Projekt oder Fachkarrieren. Und insofern sind wir von der Fragestellung, wenn ich jetzt anfange, Agilität einzuführen oder agil zu arbeiten, habe ich dann Anspruch auf eine andere Gehaltsgruppe. Da sind wir, glaube ich, noch ziemlich weit weg. Also insofern ist es im Moment eigentlich keine Frage tarifrechtlicher Art.
Ja gut, aber die kommt ja dann perspektivisch, also wenn auf einen zu, weil das ist ja schön und gut und das ist dann auch bestimmt ein schöneres Arbeiten für viele, die das machen. Aber irgendwann kommt halt dann doch die Frage, warum in diesen Teams sozusagen so viele unterschiedliche Gehaltsgruppen sitzen und wie sich das jetzt noch rechtfertigt. Da muss man sich ja auch ein Stück weit darauf vorbereiten. Das wird jetzt vielleicht nicht heute und morgen kommen, aber man muss ja schon.
Also ich verstehe die Fragestellung. Ich höre die auch immer wieder aus personalrätlicher Sicht, natürlich, klar. Wie gesagt, im Moment sind es ja temporäre Formate. Das heißt, wir machen einen Workshop, der dauert vielleicht 3 Tage oder 5 Tage oder ein Projekt läuft über 1 oder 2 Jahre. Die meisten der Kollegen, die in diesen Projekten tätig sind, die haben noch parallel ihre Linienaufgabe. Und insofern ist der Anteil der Projektarbeit relativ gering. Ich glaube, es wird dann wirklich relevant. Und da gibt es einzelne Beispiele in der Bundesrepublik, wenn man wirklich sagt, man stellt einen ganzen Organisationsbereich um auf ein selbstorganisiertes Team und dann muss man sich natürlich über neue Bezahlungsmodelle, sage ich mal, oder vielleicht andere Möglichkeiten, wie das honoriert wird, unterhalten.
Aber es hat ja sicherlich auch einen Aspekt, dass man natürlich auch ein attraktiver Arbeitgeber sozusagen dann sein will. Gerade bei Kommunen haben ja jetzt diverseste Studien, wobei gut die aus Vor-Corona-Zeiten, dass da also ein Riesenberg an Fachkräftemangel auf die Kommunen kommt. Ob das jetzt nach Corona auch noch so schlimm ist, ist dann noch die Frage, weil der öffentliche Dienst hat ja dann auch noch eine andere Sicherheit, die dann jetzt vielleicht dann auch nach so einer Krise auch noch eine gewisse Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes dann darstellt. Aber ist denn agil, also diese in agilen Projekten zu arbeiten, auch unter anderem deswegen gemacht worden, damit man als attraktiver Arbeitgeber sozusagen auch auf dem Markt bestehen kann gegenüber anderen Arbeitgebern oder hat das damit gar nichts zu tun?
Also von der zeitlichen Logik her ist es, glaube ich, eher umgekehrt. Wir haben festgestellt, dass sich Mitarbeiter, also zukünftige Mitarbeiter, Bewerber für Heidelberg interessieren, weil sie mitbekommen haben, dass wir dabei sind, agile Arbeitsmethoden einzuführen. Also insofern ist es auf jeden Fall ein Faktor, der eine Rolle spielt, wenn man Bewerber im Feld hat. Und in dem Kontext, ich würde sogar noch ausweiten, es geht ja auch um Mitarbeiterbindung. Also das heißt, dass man Mitarbeitern, die schon da sind, andere Arbeitsbedingungen, interessantere Arbeitsbedingungen bietet, also einen Rahmen, in dem sie kreativer, innovativer arbeiten können und sich mit Sicherheit auch selber stärker verwirklichen können. Und insofern ist es auf jeden Fall ein Faktor für mehr Arbeitgeberattraktivität. Und es geht, glaube ich, auch einfach nochmal vielleicht um das Thema Modernisierung der Behörde, der Verwaltung, der Kommune, je nachdem, was es ist. Also wo die Möglichkeit besteht, einfach auch über die Themen, also das heißt über mehr Bürgernähe, über interessante Leistungen, wo Bürger einer Stadt auch sagen, Mensch, wir haben eine tolle Verwaltung, wir haben eine tolle Behörde, einfach viel höhere Wertschätzung erfahren, weil sie bei einem Arbeitgeber arbeiten, der auch anerkannt ist und insgesamt das Image weggeht vom klassischen Beamten-Image.
Ist dann die Corona-Krise auch jetzt in der Außenwahrnehmung für die Bürger Ihrer Meinung nach, was die Wahrnehmung der öffentlichen Verwaltung verändert? Also weil die Bürgermeister stehen ja oft jetzt ganz vorne in der ersten Reihe, sind ja sozusagen die vor Ort den Menschen erklären müssen, warum der Spielplatz geschlossen ist und warum jetzt die neue Verordnung in Kraft tritt. Und gleichzeitig müssen sie sich um den Mittelstand und die Gastronomie kümmern und organisieren virtuelle Einkaufswelten ihrer eigenen Kommune als kleines Amazon sozusagen. Also die machen ja wirklich in allen Bereichen was und sind da ja auch für die Menschen sehr erlebbar. Mehr erlebbar, glaube ich, als diese, wie viel waren es, 2,3 Behördenkontakte, die ein normaler Bürger im Jahr hat. Ich glaube, das haben sie in den ersten 14 Tagen Corona schon vervielfacht. Ist das auch eine Chance sozusagen für öffentliche Verwaltung in der Krise dann halt als jemand, der vorangeht, der für Sicherheit sorgt, auch wieder eine gewisse höhere Akzeptanz, Attraktivität zu kriegen? Oder?
Also ich glaube, da haben wir zwei Rollen. Die eine ist ja die Rolle nach außen für die Sicherheit, in dem Fall für die Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen und eben zu schauen, dass in einer bestimmten Stadt, also wie jetzt beispielsweise Heidelberg, die Infektionszahlen nicht steigen. Und in unserer Wahrnehmung ist es so, dass Bürger wirklich verstanden haben, warum es die ganzen Maßnahmen gibt, die vielleicht schon einen Schritt weiter waren als die der Bundesregierung, die verkündet wurden. Also Jena beispielsweise ist ja schon vorangegangen mit
Atemmasken.
Genau, also mit Masken. Also solche Dinge, ich glaube, das wird wahrgenommen als Fürsorge, bis auf wenige Ausnahmen natürlich. Aber ich glaube, die kann man wirklich vernachlässigen. Und ich glaube, da wird nochmal die Rolle auch von Kommunen deutlich. Vor allem, sie sind zum einen an der Front direkt oder viel mehr als eine Bundesbehörde vielleicht bei den Bürgern vor Ort. Haben da natürlich direkt, dadurch, dass sie auch Eingriffsmöglichkeiten haben vor Ort, eine Fürsorgerolle. Und ich glaube, dass das positiv in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Und die andere Geschichte, die Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich auch nochmal einen anderen Blick dafür zu kriegen, einen Arbeitsplatz innerhalb von der Stadtverwaltung zu haben. Unsere Arbeitsplätze sind im Moment wirklich sicher. Ich persönlich schätze das auch. Ich persönlich habe in meinem privaten Umfeld, wo so Kleinselbstständige, ne, also Friseur und was es da alles so gibt, signalisiert, wenn ihr da Unterstützung braucht, dann sagt es bitte, weil ich einen sicheren Arbeitsplatz habe und weil mein Gehalt ganz normal weiterläuft. Und ich kenne jetzt keine Studie oder keine Untersuchung, ob das eine Rolle spielt, dass Arbeitsplätze in einer Verwaltung ein anderes Image kriegen, könnte mir aber schon vorstellen, wenn wir aus der Krise raus sind und es jetzt auch noch ein paar Wochen geht, dass sich das verändert und dass Arbeitsplätze bei uns wieder attraktiver werden. Ich hoffe, dass dann die guten Bewerber auch tatsächlich zu uns kommen. Würde ich mich freuen.
Ja, Gerd Landsberg, Geschäftsführer vom Städte- und Gemeindebund, hat in der Krise, hat er jetzt im Handelsblatt gesagt, eine Chance für nötige Veränderungen auch gesehen. Gleichzeitig aber auch gefordert, dass natürlich dann auch die Rettungsschirme über die Kommunen aufgespannt werden, weil denen wird jetzt über kurz oder lang auch ziemlich viele Einnahmen wegbrechen. Ob das dann der ÖPNV ist, der jetzt noch defizitärer wird, ob das dann halt die Gewerbesteuer ist, die einbricht, oder die höheren Sozialausgaben. Jetzt mal, nehmen wir mal an, es gibt dann diesen Rettungsschirm, dann kann man sich vielleicht dann wieder auf die Chancen sozusagen konzentrieren, die da in der Krise liegen. Wenn es ihn aber nicht gibt, ist dann auch agiles Arbeiten eher Luxus und wird dann erstmal weggekürzt, oder?
Das ist eine spannende, interessante Frage. Die haben wir intern auch nicht beantwortet. Haushaltsverhandlungen sind noch im Gange, beziehungsweise kommen jetzt in Gang für den nächsten Haushalt im nächsten Jahr. Also wir wissen es tatsächlich noch nicht. Ich glaube, dass sich auch abhängig davon, welchen Stellenwert das Thema in einer Kommune oder in einer Verwaltung tatsächlich hat, daran ablesen lässt, dann eben, wie viele Mittel stehen für diese Maßnahmen zur Verfügung. Und ein großer Batzen ist da mit Sicherheit eben Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, auch Führungskräfte für das Thema zu qualifizieren. Also damit sie agil arbeiten können, müssen sie auch wissen, wie das funktioniert. Das heißt, Methoden kennen, Vorgehensweisen kennen, Möglichkeiten haben zu reflektieren. Also Stichwort Mindset, was wir vorhin auch hatten. Und ich denke, man kann jetzt nicht an der Stelle die Mittel komplett runterfahren. Man kann sie nicht kürzen. Auf der einen Seite glaube ich, dass alle Bereiche, die eben nicht zu diesem in der Corona-Krise, nennt man systemrelevanten Bereichen, gehören. Ich denke, dass alle bluten müssen an einer bestimmten Stelle, weil das Geld muss irgendwo herkommen. Und insofern wäre für mich auch nochmal die Frage, welche kreativen Ansätze und Lösungen gibt es, das Thema weiter zu betreiben, ohne eben dann auf dem Budget genauso weiterzufahren, als es nicht möglich ist. Ich glaube, da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Jetzt auch, wie wir im Moment am Überlegen sind, dass wir intern eben Videokonferenzen nutzen, um Lean Coffee zu machen, ohne dass wir einen externen Berater brauchen. Ich glaube, da kann man sich einiges einfallen lassen oder vielleicht auch interkommunaler Austausch oder Moderation einfach, ne, also dass man zwischen Experten von verschiedenen Kommunen sich da gegenseitig aushilft, unterstützt, vielleicht auch Leistungen anbietet. Ich glaube, da kann man sehr viel tun. Aber das Thema auf jeden Fall auch gut weiter betreiben. Also in der Form habe ich keine Sorge.
Also gibt es ja auch einige Sparpotenziale. Ein Bürgermeister, der sagte, wenn er jetzt gute Erfahrung mit Videokonferenzen gemacht hat, würde er sich damit nichts mehr überlegen, ob er sich ins Auto setzt und 2 Stunden irgendwo hinfährt. Insofern hat man da ja auch einige Chancen, die man sozusagen jetzt auch relativ kostengünstig mitnehmen kann oder wo man dann auch argumentieren kann, dass das natürlich halt auf der anderen Seite auch einfach Ressourcen spart. Da sind wir jetzt bei der Klimadebatte und so weiter, sind wir ja dann auch gar nicht.
Die kommt ja auch noch. Ja. Auf der anderen Seite, man könnte auch agile Methoden zum Beispiel nutzen, um Einsparpotenziale zu erarbeiten zu lassen auf Mitarbeiterebene. Ne? Also mehrere interdisziplinäre Zirkel zu machen und mal zu überlegen, an welcher Stelle sparen wir wie oder an welcher Stelle generieren wir vielleicht auch mehr Einnahmen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Wie gehen wir mit unseren Mitteln um?
Ich sehe, da müssen wir auch perspektivisch noch weiter im Gespräch bleiben. Jetzt mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich jetzt ganz herzlich. War für mich ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe viele neue Ideen und Anregungen gefunden. Ich hoffe, unseren Hörern ging es ähnlich oder geht es ähnlich. Frau Gebler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Witzle. Viel Erfolg weiterhin und auch den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Ja. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch weiter, ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe. Macht ein bisschen Werbung für uns. Vielen Dank. Die nächste Folge von Wir Kommunal zugehört erscheint am kommenden Montag. Wir wollen über die Folgen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte reden. Wer das nicht verpassen will, abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Bis dahin, tschüss.